Wir kommen heute Nachmittag zu Jesaja 49. Ich lese zuerst ein paar Verse. 49, 1. Hört auf mich, ihr Inseln, und merkt auf, ihr Völkerschaften in der Ferne. Der Herr hat mich berufen von Mutterleib an, hat von meiner Mutterschoße an meines Namens Erwähnung getan. Und er machte meinen Mund wie ein scharfes Schwert, hat mich versteckt in dem Schatten seiner Hand. Und er machte mich zu einem geglätteten Pfeil, hat mich verborgen in seinen Köcher. Und er sprach zu mir, du bist mein Knecht, bist Israel, an dem ich mich verherrlichen werde. Ich aber sprach, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verzehrt. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen. Und Israel ist nicht gesammelt worden. Aber ich bin geehrt in den Augen des Herrn, und mein Gott ist meine Stärke geworden. Ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht seist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um mein Heil zu sein bis an das Ende der Erde. Zunächst bis dahin. Wir finden in Jesaja 49, in den Versen 1 bis 9, wieder ein messianisches Gottesknecht-Gedicht. Wir haben das schon gesehen in Kapitel 42, 1 bis 9. Der Knecht Gottes dort ist der Messias. Und das hat sich ganz eindrücklich erfüllt bei dem ersten Kommen des Herrn Jesus vor 2000 Jahren. Ein zweites solches Gedicht haben wir gefunden in Kapitel 50, Verse 3. Werden wir noch finden, Kapitel 50, Verse 3 bis 11. Und dann das bekannteste, Jesaja 53, aber das beginnt eigentlich schon in Kapitel 52, Vers 13, bis zum Schluss von Kapitel 53. Und schließlich noch ein kurzes in Kapitel 61, Verse 1 bis 3. Also diese fünf messianische Gottesknechtgedichte sind ganz eindrückliche Prophetien auf den Herrn Jesus Christus hin. Nun sehen wir, hier in diesen Versen spricht der Messias. Und er spricht hier zu den Menschen, Vers 1, hört auf mich, ihr, hebräisch, Iyim, und merkt auf, ihr Völkerschaften in der Ferne. Der Messias sollte kommen, um Israel wiederherzustellen und zu Gott zurückzubringen. Aber gerade in diesem Kapitel wird gesagt, dass das eine Enttäuschung sein wird für den Messias, dass diese Wiederherstellung Israels nicht geschehen würde. Wir haben gelesen in Vers 5, er sei von Gott im Mutterleib gebildet worden, um Jakob, ein anderer Name für Israel, zu ihm zurückzubringen. Und Israel ist nicht gesammelt worden. Und so deutet diese Prophetie an, wenn der Messias kommt, wird er von seinem Volk verworfen werden. Es wird keine Wiederherstellung Israels geben. Und darum diese tiefe Enttäuschung des Messias, der auch in Vers 4 sagt, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verzehrt. Aber wir haben hier dieses wunderbare Vorbild. Diese Enttäuschung führt nicht dazu, dass er in der Enttäuschung bleibt, sondern er sagt, doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Da lernen wir von dem Herrn Jesus selbst, wie man reagieren soll auf Enttäuschung. Ich glaube, wir benutzen vielleicht sehr oft das Wort Frustration oder Frust. Das kommt von lateinisch frustra, vergeblich. Wenn man etwas immer wieder versucht und es ist vergeblich, dann kommt dieses Gefühl, ins Herz, das wir als Frustration bezeichnen. Und das kann oft dazu führen, dass man dann einfach aufgibt und eben sich der Enttäuschung hingibt. Aber da sehen wir, der Herr Jesus sagt, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verzehrt. Nicht wahr, wenn wir denken in den Evangelien, der Herr Jesus wird dort beschrieben, wie er 3 Jahre lang, vom Jahr 29 bis 32, in ganz Israel herumgewandert ist, wie in allen möglichen Synagogen hat er gepredigt und Tausende, Zehntausende von Leuten sind an einzelnen Predigten mit dabei gewesen. Und wie viele schließlich haben ihn erkannt als Messias und sind ihm nachgefolgt. Eine so kleine Gruppe. Und der Jesus sagt in Matthäus 11, da schilt er die Städte, in denen seine meisten Wunderwerke geschehen sind, aber die von Unglauben gekennzeichnet waren. Kapernaum, wehe dir Chorazin und Bethsaida. Aber interessant ist dort, was kommt gleich nach diesen Weherufen, die seine Enttäuschung ausdrücken? Da kommt Matthäus 11, Vers, ich möchte das vorlesen, 25. Unmittelbar nach dem Ausdruck seiner Enttäuschung über diese Städte, die mit Unglauben geantwortet haben, zu jener Zeit hob Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn also war es wohlgefällig vor dir. Ist das nicht wunderbar? Er sagt, ja, Vater. Und er sagt, so sollte es sein, dass diese Dinge denen, die stolz und groß sind und sich groß und stolz fühlen, ihnen ist es verborgen. Und die Einfachen, die auch bereit waren, sich zu beugen, das sind diese Unmündigen, die konnten es sehen. Und der Herr Jesus sagt, ja, Vater. Wie oft denken wir im Gebet, nein, Vater. Und der Herr Jesus sagt, ja, Vater. Mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Jesaja 49, Vers 4. Nun, eben Israel wurde nicht wiederhergestellt, obwohl der Messias kam. Und so viel Aufwand, so viel Mühe investiert hatte in diesen 3 Jahren. Und jetzt in Vers 1 richtet er sich an die nichtjüdischen Völker der Welt. Das sollte die große Chance werden für die anderen Völker der Welt, wenn Israel, das auserwählte Volk, den Messias bei seinem ersten Kommen ablehnen würde. Das heißt, die Masse von Israel. Und darum sagt Gott eben in Vers 6 zu dem Messias, es ist zu gering, dass du mein Knecht seist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um ein Heil zu sein bis an das Ende der Erde. Gottes Plan war von Anfang an, dass der Erlöser nicht nur käme für das auserwählte Volk, sondern für alle Völker. Darum hat Gott auch Abraham schon bei seiner Berufung in Ur in Chaldäa gesagt, 1. Mose 12, Vers 3, und in dir werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Gott dachte an die Völker bis an die Enden der Erde. Und bei diesem Ausdruck, die Enden der Erde, müssen wir immer an die extremsten Erdteile und Punkte des Festlandes der Erde denken, von Israel aus gesehen. Das wären also die Endpunkte von Südamerika, Endpunkte von Nordamerika, Südafrika und die skandinavischen Länder in Europa, Australien, Neuseeland, Tasmanien und auch Ostchina, Ostrussland und Japan. Gott hat alle diese Völker im Auge gehabt. Und ist es nicht eindrücklich, der Herr Jesus ist gekommen, vor 2000 Jahren. Die Masse seines Volkes hat ihn nicht erkannt, sondern abgelehnt. Aber dann wurde die frohe Botschaft in den weiteren 2000 Jahren wirklich bis an die Enden der Erde gebracht und die Bibel übersetzt, Bibel und Bibelteilen in über 2500 Sprachen, CDs mit der frohen Botschaft in bis heute 6000 Sprachen und Dialekten. Und übers Internet werden selbst die Nationen erreicht, die eben sonst nicht erreicht werden könnten, weil sie gegenüber dem Evangelium völlig verschlossen sind, wie Saudi-Arabien zum Beispiel, Nordkorea und so weiter. Ja, und der Herr Jesus sagt aber in Vers 1 nicht einfach, ihr Völkerschaften in der Ferne, sondern er sagt in der ersten Verszeile, hört auf mich, ihr Inseln. Wir haben heute Morgen schon gesehen, dieses Wort Iyim ist so interessant. Meistens mit Inseln übersetzt, aber Iyim bedeutet mehr als das und nicht irgendwelche Inseln. Iyim wird von zwei der größten Hebräisch-Spezialisten des 19. Jahrhunderts, Keil und Delitzsch, wie folgt erklärt. Und dabei möchte ich noch hinzufügen, gerade Delitzsch war ein so großer Hebräist, der hat schon im 19. Jahrhundert das Neue Testament auf Althebräisch übersetzt. Also die schönste von allen Übersetzungen, die es heute gibt in Israel vom Neuen Testament, ist die Delitzsch-Übersetzung. Und die wird auch heute noch gedruckt für die Verbreitung in Israel. Und sie ist sehr ansprechend eben auch für orthodoxe Juden, weil es nicht die Umgangssprache ist von heute, sondern es ist das typische Althebräisch. Also es ist genau die Sprache, die man schon kennt von der Synagoge, von der Lesung des Alten Testaments. Und das hat Delitzsch gemacht zu einer Zeit, als Hebräisch noch nicht eine Umgangssprache war. Das kam ja erst durch die Wiederbelebung von Eliezer ben Yehuda, sodass in den 1920er Jahren Hebräisch wieder eine offizielle gesprochene Sprache war. Aber er hat das schon im 19. Jahrhundert ganz schön übersetzt. Ja, und dieser Delitzsch zusammen mit Keil, sie schreiben in ihrem Kommentar zum Alten Testament, Band 1, Seite 134, Iyim bezeichnet die Inseln und Küstenländer des Mittelmeeres, auf der europäischen Seite von Kleinasien bis Spanien. Und so ist Iyim effektiv das Wort für Europa im Alten Testament. Ich habe hier auf dem Skript alle Stellen in Kleinschrift aufgeführt, von 1. Mose 10, Vers 5, wo es um die Japhetiten geht, die Europa besiedelten nach der Sintflut, über Esther 10, Vers 1, wo König Xerxes Mittelmeerinseln, also griechische Inseln, besteuerte, das wird Iyim genannt. Und ich habe alle Stellen kurz zusammengefasst in einem Titel, was der engere Zusammenhang ist. Ich möchte noch hinweisen, speziell auf Jesaja 11, 11, das haben wir früher behandelt hier. Da geht es um die Rückkehr der Juden aus Europa. Und da sind ja Hunderttausende im 20. Jahrhundert zurückgekehrt, gerade insbesondere nach der Nazi-Zeit. Hunderttausende kamen aus den Iyim heim ins Land der Väter. Das wird dort prophezeit. Ja, und alle diese Stellen zusammen geben ein wunderbares Bild des Themas Europa im Alten Testament. Und nun ist es für mich so bewegend, in Jesaja 49 zu sehen, der Messias spricht, der so enttäuscht ist, dass die Masse in Israel ihn abgelehnt hat. Und jetzt spricht er nicht einfach die anderen Völker an, sondern er spricht einen Kontinent speziell an. Und das ist doch erstaunlich, wenn man bedenkt, schon im ersten Jahrhundert ging das Evangelium nach Afrika. Wir kennen zum Beispiel auch die Geschichte von dem Äthiopier. Äthiopien damals bezeichnete Sudan. Apostelgeschichte 8. Dieser Kämmerer, der Kandaze, das war ein hoher Finanzminister der schwarzen Königin im heutigen Sudan, des Königreiches Meroe. Und dieser Kämmerer kam aus Afrika, aus Schwarzafrika nach Jerusalem, hat dort die Rolle des Propheten Jesaja auf Griechisch gekauft. Unterwegs hat er diese Rolle studiert und dann kommt der Evangelist Philippus, trifft ihn genau an der Stelle, wo er Jesaja 53 gelesen hatte und er erklärt ihm das ganze Evangelium. Und er kommt zum Glauben und geht dann nach Afrika zurück. Aber schon im ersten Jahrhundert wurde auch unabhängig davon Ägypten missioniert und Afrika war Ziel des Evangeliums schon im ersten Jahrhundert. Und natürlich Asien auch. All die Gebiete heute von Libanon, Syrien, Jordanien, Irak, das wurde alles schon im ersten Jahrhundert mit dem Evangelium erreicht. Asien. Ja, wir sehen, das Land Israel, da wo der Messias erscheinen sollte, liegt genau an der Landbrücke der drei Kontinente, Europa, Asien und Afrika. Das war ideal als Ausgangspunkt für die Weltmission. Und die Apostelgeschichte beschreibt uns, wie das Evangelium auch im ersten Jahrhundert nach Europa kam. Aber im ersten Jahrhundert, wer hätte voraussehen können, welcher Kontinent würde sich so entwickeln, dass das Christentum ihn schließlich ganz grundlegend formen und prägen würde? Das hätte Afrika sein können, das hätte Asien sein können oder Europa. Es war Europa. Und der Herr Jesus spricht hier prophetisch um 700 vor Christus die Iyim an. Hört auf mich, ihr Inseln, und merkt auf, ihr Völkerschaften in der Ferne. Ihr Inseln, ihr Iyim, Europa. Und darum, Vers 6 bezieht sich natürlich auf alle Enden der Erde, auch bis nach Feuerland und Neuseeland. Aber wenn es hier heißt, ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um mein Heil zu sein bis an das Ende der Erde, so müssen wir hier im Zusammenhang mit Vers 1 ganz besonders denken an die Enden der Erde von Europa bis hin nach England, Skandinavien. Und genau dieses Europa wurde eben so durch die Botschaft des Erlösers geprägt. In Vers 1b sagt der Messias: Der Herr hat mich berufen von Mutterleib an, hat von meiner Mutterschoß an meines Namens Erwähnung getan. Ich habe auf dem Skript hier vermerkt, der Name Jesus als Eigenname des Messias, hebräisch Yeshua, war ein Geheimnis. In keiner Stelle im Alten Testament wird gesagt, wie der Messias bei der Beschneidung genannt werden wird. Es werden viele Namen des Messias genannt, wie starker Gott, wunderbarer Berater, Friedefürst, der Menschensohn. Und so gibt es viele Namen und Titel des Messias. Aber dass er Yeshua, und die Griechen konnten nicht sagen, darum haben sie gesagt Jesus. Ja, das ist typisch im Griechischen, für Männernamen hängt man noch ein S an. Die Griechen konnten nicht sagen Jirmeyahu, das wäre Jeremia. Die sagten Jeremias, aber mit S hinten dran. Und für sie war es eigenartig zu sagen Elia, die sagten Elias. Die sagten nicht Jeschajahu oder Jeschaja für Jesaja, die sagten Jesaja. Also das können sie nicht sagen. Konnten sie nicht sagen. Und so hat man gesagt, Jesajas, aber mit S am Schluss. Die konnten auch nicht sagen Mosche, sondern die mussten sagen Mose, aber mit S hinten dran, weil es ein Männername ist, Moses. Und so ist Jesus, ist einfach die ganz normale Aussprache im Griechischen für Hebräisch Yeshua. Warum betone ich das so? Weil es heute tatsächlich Leute gibt, die sagen, das ist falsch, wenn man Jesus sagt, man sollte Yeshua sagen. Ja, auf Hebräisch natürlich. Aber auf Griechisch sagt man Jesus. Und auf Englisch Jesus. Und auf Italienisch Gesù. Da macht man das S weg, das ist nicht Italienisch. Und so wird dieser Name in jeder Sprache entsprechend dem Inventar von Lauten angepasst. Es ist nicht falsch, es ist genau das Gleiche. Jesus ist genau das Gleiche wie Yeshua. Da braucht man keinen falschen Kult aus der Aussprache zu machen. Und bedenken wir, Gott ist ja der Urheber aller Sprachen in Babel. Und so ist es nicht irgendwie etwas Schlechtes, wenn man einen hebräischen Namen eben in griechischer Weise ausspricht. Und auf Deutsch sagen wir Jesus. Ja, und hier wird gesagt, dieser Name wird erst genannt werden von Mutterleib an. Und so zeigt uns das Neue Testament in Lukas 1, 30 bis 35, Matthäus 1, 21, erst im Zusammenhang mit der Zeit der Empfängnis durch Maria hat Gott den Namen geoffenbart, dass der Beschneidungsname des Messias soll sein Jesus, Yeshua. Abkürzt, das ist übrigens im Hebräischen die Kurzform von Jehoshua, der Ewige rettet. Und der Engel erklärt Josef in Matthäus 1, denn er wird sein Volk von seinen Sünden retten. Und in Vers 2 sagt der Messias, Gott hat meinen Mund gemacht wie ein scharfes Schwert, wie einen Pfeil. Das heißt, sein Wort sollte wirksam sein, denn alles, was der Herr Jesus geredet hatte, war eben Gottes Wort. Der Herr Jesus ist ja Gott, der Mensch geworden ist, der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Und sein Reden war so eindrücklich. Nach der Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, am Schluss sagen die Menschen, sie sind erstaunt über seine Rede und staunen über die Autorität, diese Gewalt, die er hat. In Johannes 7 geben Menschen das Zeugnis und sagen, noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Das Reden des Herrn Jesus war so eindrücklich. Und jeder, der ihn gehört hat, wie er predigte, ihn öffentlich, in der freien Natur oder in den Synagogen, die haben gemerkt, das ist etwas völlig anderes. Nicht wie ihre Schriftgelehrten, sagt Matthäus 7 am Schluss. Sondern mit Gewalt, mit göttlicher Gewalt. Das ist die Erfüllung von Vers 2. Und nun in Vers 3 sagt Gott zu Messias, du bist mein Knecht. Darum sagen wir in diesem Abschnitt ein Gottesknecht-Gedicht. Alles ist in Poesie, in Verszeilen im Hebräischen. Du bist mein Knecht, bist Israel, an dem ich mich verherrlichen werde. Jetzt fragt man sich, ja, aber spricht hier Gott sein Volk Israel an? Du bist Israel. Aber wir sehen im weiteren Text, dieser Knecht Gottes wird unterschieden von Israel. Denn sein Auftrag ist es ja, dass Israel, dass Jakob zu Gott zurückkehrt. Vers 5. Und in Vers 6 sagt Gott zu ihm, es ist zu gering, dass du mein Knecht seiest, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Also er wird ganz klar vom Volk Israel unterschieden und trotzdem heißt er Israel. Warum? In Psalm 80 spricht Gott über das Volk Israel, das er aus Ägypten geholt hat, aus der Sklaverei. Und dort wird gesagt, Israel war ein Weinstock. Und Gott hat diesen Weinstock aus Ägypten geholt und im Land Kanaan gepflanzt. Aber leider hat dieser Weinstock für Gott keine Frucht gebracht. Was nützt ein Weinstock, der nur Heerlinge bringt, also saure, unbrauchbare Trauben? Und nun in Johannes 15, Vers 1, sagt der Herr Jesus im Gleichnis, ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben. Warum ist er der wahre Weinstock? Im Gegensatz zu dem Weinstock Israel, der keine Frucht gebracht hat, kam er und hat in seinem Leben Gott nur verherrlicht. In allem, was er getan hat, in allem, was er geredet und gedacht hatte. Alles war zur Ehre Gottes. Sodass Gott am Anfang seines Dienstes und auch gegen den Schluss auf dem Berg der Verklärung sagen musste, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und so ist er der wahre Weinstock, der wirklich Frucht bringt, und Frucht bringen will durch die, die ihm auch wirklich nachfolgen. Und darum sagt er den Jüngern, ihr seid die Reben. Und so ist der Herr Jesus eben der wahre Israel. Israel heißt ja Kämpfer Gottes. Aber Israel hat in seinem Zeugnis als Nation hier auf Erden versagt. Und sie hätten das Wort Gottes wie ein scharfes Schwert zu den Völkern bringen sollen. Und sie haben in ihrem Zeugnis versagt. Und so sagt Gott, dass der Messias einen Mund haben wird wie ein scharfes Schwert und wie ein Pfeil. Er ist eben der wahre Israel. Und jetzt fahren wir weiter in Vers 7. So spricht der Herr, der Erlöser Israels, sein Heiliger, zu dem von jedermann Verachteten, zu dem Abscheu der Nation, zu dem Knecht der Herrscher. Könige werden es sehen und aufstehen, Fürsten, und sie werden sich niederwerfen, um des Herrn willen, der treu ist, des Heiligen Israels, der dich erwählt hat. Nun wird hier der Messias wieder mit Namen bedacht. Er heißt hier, der von jedermann Verachtete. Das Abscheu der Nation. Hier wird vorausgesagt, dass der Messias so abgelehnt werden würde von seinem Volk, dass man ihn sogar verabscheuen würde. Und man kann das ein bisschen daran messen, wenn man mit orthodoxen Juden spricht über Jesus, dann sagen sie nicht Jeshua, dann sagen sie Jeschu. Und da muss man sich wehren, muss man sagen, nein, wir reden nicht, wir glauben nicht an Jeschu, wir glauben an Jeshua, auf Hebräisch, ja, auf Deutsch sagen wir Jesus. Aber wir glauben an Jeshua, nicht Jeschu, doch, er heißt Jeschu. Und in der rabbinischen Literatur wird dieser Name Jeschu als eine Abkürzung aufgefasst. Man schreibt dann Hebräisch J, Shin für Sch und ein V für U. Das wird dann ausgesprochen Jeschu. Aber das ist die Abkürzung von drei Wörtern, die einen Satz geben. J, Sch und U. Yemache, Shemo, Uzichrono. Möge er auslöschen seinen Namen und sein Gedächtnis. Das ist ein Fluch. Und da merkt man, was das bedeutet, wenn ein Jude zum Glaube kommt und dann nicht mehr Jeschu sagt, sondern sagt Jeshua, HaMashiach, der Messias. Und ich habe das auch schon erzählt, ich war mit meiner Frau am Flughafen in Zürich. Wir warteten am Abend spät auf die El Al-Maschine und die hatte Probleme. Und da bekamen wir einen Gutschein, um noch zwischendurch was essen gehen zu können. Und dann hat sich einer, der auch auf dem gleichen Flug sollte, sich so richtig an uns angehängt. Und er wollte mit uns zum Essen gehen. Das war ein Israeli, der zurückflog und ist mit uns ins Gespräch gekommen. Und er hat gesagt, ich interessiere mich so sehr für das Christentum. Und das sei eben so gewesen, schon als Kind in der religiösen Schule, in der er war, da hat der Lehrer immer von ihm gesprochen. Aber hat nicht mal Jeschu gesagt. Da hat einer irgendein Datum genannt, sagen wir mit 5. April, und da hat er gesagt, wieso benutzt du die Zählung von ihm? Er hätte das sagen sollen mit Nissan, also mit den hebräischen Monatsnamen. Und warum benutzt du diese Zählung, die von ihm spricht? Und er sagte nie, wer er ist. Er sprach immer von ihm. Und da habe er sich begonnen zu interessieren für ihn. Und so sagt er, ich interessiere mich dafür. Ja, aber da sieht man etwas von diesem Abscheu der Nation. Und noch so ein kleines Detail. Da... Wenn man in Israel rechnen lernt, dann macht man auch Multiplikation und man lernt auch mit Minus zu rechnen. Aber beim Plus macht man nicht ein Pluszeichen wie wir, weil das ans Kreuz erinnern würde. Sondern man macht den senkrechten Strich nur bis auf den horizontalen, sodass es ja nicht an ein Kreuz erinnert. Merkt man etwas. Und darum darf Magen David, das ist das rote Kreuz, das darf kein Kreuz sein, das muss ein Davidstern sein. Ja, obwohl das rote Kreuz, das kommt aus der Schweiz, oder? Und das war von Anfang an ein Kreuz, genauso wie die islamische Welt das auch nicht erträgt und die will einen Halbmond. Ja, aber das deutet nur so etwas an. Und ich weiß von einem bekannten Rabbiner, ultraorthodoxen Rabbiner in Israel, der hat an der Klagemauer ein öffentliches Gebet gesprochen vor einer großen Volksmenge. Und da hat er am Schluss gesagt, Beshem HaMashiach, Shekam Litriya, im Namen des Messias, der auferstanden ist. Er hat nicht gesagt, welcher Name. Und das hat eine Unruhe ausgelöst. Das ist so eine Andeutung, dass es selbst unter den Ultraorthodoxen solche gibt, die glauben an den Messias, aber versteckte Jünger sind, wie einst Nikodemus und auch Josef von Arimathea, die aber beide später aus ihrer Verborgenheit ausgetreten sind. Und er hat das nur so gesagt, aber das gibt Unruhe. Was meint er mit dem? Der Messias, der auferstanden ist. Gut, man kann sich dann gut heraussprechen. Es gab in jeder Generation einen Messias. Das ist so eine der jüdischen Lehren. Aber erst in der Generation, wo die Menschen wirklich würdig sind, dann kommt wirklich dann der Messias. Ja. Aber das zeigt etwas davon, das Abscheu der Nation. Und dann wird er genannt weiter, der Knecht der Herrscher. Der Herr Jesus ist gekommen, nicht um als König zu regieren, bei seinem ersten Mal, sondern er sagt in Markus 10, Vers 45, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen, um mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und das ist eben der Knecht, der Herrscher. Aber wenn einerseits die Nation ihn so ablehnt, im Weiteren steht, Könige werden es sehen und aufstehen. Fürsten, und sie werden sich niederwerfen, um des Herrn willen, der treu ist, des heiligen Israels, der dich erwählt hat. Und so ist das Evangelium nach Europa gekommen. Und wie viele Könige in Europa und Fürsten in den vielen Fürstentümern Europas haben diese Botschaft angenommen und haben sich vor dem Mann von Bethlehem, der am Kreuz gestorben ist, gebeugt und ihn als Sohn Gottes erkannt. Und wie war das damals, als Händel den Messias komponiert hatte? In der Rekordzeit von zwei, drei Wochen hat er den ganzen Messias komponiert. Und da geht es ja um Bibelstellen aus dem Alten Testament über den Messias, die sich in Jesus Christus erfüllt haben. Ein wunderbares Werk. Und als das zum ersten Mal in England aufgeführt wurde, was geschah beim Schlusschoral, beim Halleluja? Der König ist aufgestanden. Und dann ist das ganze Publikum aufgestanden. Und darum ist es heute noch so. Immer wenn der Messias aufgeführt wird, wo auch immer, in England, auf dem Festland hat sich das nicht so durchgesetzt, da stehen alle Leute auf beim Halleluja, nicht wahr? Und man denkt immer noch an diesen König, der aufgestanden ist. Könige werden es sehen und aufstehen. Fürsten und sie werden sich niederwerfen um des Herrn willen. Das ist nur eine kleine Illustration von dem, was man durch die ganze europäische Geschichte hindurch dokumentieren könnten, wie sich das so eindrücklich erfüllt hat. Und dann steht in Vers 8, so spricht der Herr, zur Zeit der Annehmung habe ich dich erhört und am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Nun, der Herr Jesus wurde gekreuzigt, aber am dritten Tag ist er als Sieger auferstanden. Und damit ist eine neue Zeit, mit der Auferstehung eine neue Zeit gekommen in dieser Welt. Das ist die Zeit, die hier genannt wird, die Zeit der Annehmung. Der Tag des Heils. Und schauen wir, der Apostel Paulus nimmt genau dieses Wort in 2. Korinther 6 wieder auf und sagt dort, Vers 2, denn er spricht, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Und jetzt wird dieser Vers ausgelegt. Siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Das ist die Zeit der Gnade, die angebrochen ist. Und es ist die Zeit, in der eben die Gnade Gottes, eigentlich hat der Herr Jesus das schon in seiner Predigtzeit gegenüber Israel eröffnet, nicht wahr? Darum sagt er auch in Lukas 4, wo er aus Jesaja 61 zitiert, das Jahr der Annehmung, sagt er, diese Worte sind heute erfüllt. Und alle geben Zeugnis von der Gnade, die über seine Lippen kam. Und damit hat eben die Zeit der Gnade begonnen und die hält immer noch an. Diese letzten 2000 Jahre können wir beschreiben als die Zeit der Annehmung, der Tag des Heils, wo die frohe Botschaft des Erlösers ausgebreitet wurde bis an die Enden der Erde. Und wir haben heute Morgen schon gesehen, in Matthäus 24, 14 hat der Herr Jesus vorausgesagt, dass dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden, allen Nationen zum Zeugnis, und dann wird das Ende kommen, wenn er als König und Richter der Welt erscheinen wird. Und heute sind wir jetzt an diesem Punkt angelangt, also 2700 Jahre nach Jesaja, wo wir sagen können, oh ja, der Herr Jesus ist das Licht der Nationen geworden, das Heil bis an das Ende der Erde. Die Bibel ist in Eskimo-Sprachen übersetzt. Sie wurde den Feuerland-Indianern gebracht, den Tasmaniern, wie zu allen Nationen der Welt ist es gekommen. Noch nicht zu allen Stämmen, aber zu allen Nationen. Und wir gehen weiter. Und ich werde dich behüten und dich setzen zum Bund des Volkes. Der Messias soll einen Bund, ein Bund sein für das Volk Israel. Und das erklärte der Herr Jesus an diesem Vorabend der Kreuzigung, als die Schatten von Golgatha schon auf ihn gefallen waren. In Matthäus 26, das nimmt er den dritten Kelch des Abendmahls, des Passas und macht ihn zum Kelch des Abendmahls. Im Judentum hieß dieser Kelch Kosbracha, Kelch der Segnung. Und in 1. Korinther 10 benutzt Paulus genau diesen Ausdruck für den Kelch des Abendmahls. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Und der Herr Jesus nimmt diesen Kelch, diesen dritten Kelch des Passas und sagt, dieser Kelch ist der Bund in meinem Blute. Und so hat der Herr Jesus die Grundlage gelegt für den neuen Bund. Im Kontrast zu dem Bund, der am Sinai mit Israel geschlossen worden war. In 2. Mose 19, nach dem Auszug aus Ägypten. Aber schon Jeremia 31 hat angekündigt, dieser alte Bund hat nichts zur Vollendung gebracht, denn Israel hat sich ja gar nicht an diesen Bund gehalten. Und Gott sagt, ich werde einen neuen Bund schließen mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda, das heißt mit den 12 Stämmen Israels. Und dieser neue Bund wird von ganz anderer Art sein. Und der Herr Jesus hat diesen Bund eingeführt und eben die Grundlage dazu gelegt durch sein Sterben am Kreuz. Und so wurde er zum Bund des Volkes. Aber wichtig ist, dieser Bund wird dann in der Zukunft offiziell mit Israel geschlossen werden, nach der Wiederkunft des Herrn Jesus als König zur Errichtung des tausendjährigen Reiches. Aber der Grund wurde schon gelegt für diesen Bund vor 2000 Jahren und darum haben die Gläubigen in den vergangenen 2000 Jahren, die haben alle Segnungen des neuen Bundes schon erhalten. Obwohl nirgends in der Bibel gesagt wird, dass Gott den Bund mit der Gemeinde schließen würde. Aber wir haben alle diese Segnungen bekommen und als, wenn wir das Evangelium bringen, werden wir genannt in 2. Korinther 3, dass wir Diener des neuen Bundes sind. Weil all diese Segnungen in dieser Welt verbreitet werden, wenn wir das Evangelium des gestorbenen und auferstandenen Messias verkündigen. Aber Gott kündigt an, ich werde dich setzen zum Bund des Volkes Israel. Und was werden die Auswirkungen sein für Israel? Nebst dem, was in Jeremia 31,31 steht, steht hier, um das Land aufzurichten, um die verwüsteten Erbteile auszuteilen, um den Gefangenen zu sagen, geht hinaus, zu denen, die in Finsternis sind, kommt ans Licht. Also dieser neue Bund wird bedeuten, dass es eine Wiederherstellung des zerstörten Landes Israel geben wird. Und wir sehen heute, wie die Juden zurückgekehrt sind aus in unserer Zeit aus allen 5 Kontinenten. Allerdings, wie Hesekiel 36 sagt, Gott führt sie in eine ersten Phase zurück im Unglauben, unrein, um sie dann durch die Not hindurch im Land zu reinigen. Und es wird dann eine vollständige Wiederherstellung des Landes Israel geben. Wir sind mitten im Prozess drin, aber das gehört mit zu den Segnungen des neuen Bundes für Israel, um das Land aufzurichten, um die verwüsteten Erbteile auszuteilen und den Gefangenen zu sagen, geht hinaus, zu denen, die in der Finsternis sind, kommt ans Licht. Und dann steht weiter, sie werden an den Wegen weiden und auf allen kahlen Höhen wird ihre Weide sein. Sie werden nicht hungern und nicht dürsten und weder Kimmung noch Sonne wird sie treffen. Denn ihr Erbarmer wird sie führen und wird sie leiten zu Wasserquellen. Und alle meine Berge will ich zum Weg machen und meine Straßen werden erhöht werden. Da geht es um die völlige Wiederherstellung des Landes Israel, die dann ihren Abschluss finden wird, eben wenn der Herr Jesus wiederkommt als König. Aber wir sind schon im Prozess drin, wir sehen schon, wie es in diese Richtung geht. Vers 11, und alle meine Berge will ich zum Weg machen und meine Straßen werden erhöht werden. Siehe, diese werden von fern her kommen. Und siehe, diese von Norden und von Westen. Und diese aus dem Lande der Sinim. Jubelt ihr Himmel und frohlocke, du Erde und ihr Berge, brecht in Jubel aus, denn der Herr hat sein Volk getröstet und seiner Elenden erbarmt er sich. Ein interessanter Vers, hier Vers 12. Siehe, diese werden von fern her kommen. Und dann in der nächsten Verszeile im Hebräischen kommt, und siehe, diese von Norden und von Westen. Was ist denn gemeint mit fern her? Nun, fern her steht in der ersten Verszeile gerade im Kontrast zu dem nächsten Wort, zum ersten Begriff in der zweiten Zeile, Norden. Also fernher ist der Kontrast zum Norden, das heißt von fernher im Süden. Ja? Und dann wird noch in der zweiten Verszeile der Westen erwähnt und in der weiteren Zeile und diese aus dem Lande der Sinim. Wo ist dieses geheimnisvolle Land der Sinim? Im ist übrigens die Mehrzahl im Hebräischen. Nicht wahr? Keruv heißt der Kerub. Und Keruvim, das sind die Kerube. Im ist Mehrzahl. Und die Sinim, das sind die Menschen des Landes Sin. Wo liegt das Land Sin? Nun, man kann schon mal ableiten, es ist nicht Norden und nicht Westen. Und eben auch nicht Süden. Es ist ein Land im Osten. Ich habe auf dem Blatt erklärt, in der Zeit von Jesaja hieß das Gebiet des heutigen Westchinas hieß Zin. Und das gibt auf Hebräisch Sin. Also das Land Sin, das ist das Land der Sina-Äpfel. Ja, wir kennen das Wort ja auch, ja, die Sinesen. Im älteren Deutsch oder poetischen Deutsch, das sind die Chinesen. Und das Land der Sinim ist das Land der Chinesen. Übrigens, im heutigen Hebräisch ist Sin das Land, das Wort für China. Juden werden aus China heimkehren. Nun, wir können Juden nachweisen in China schon im Mittelalter. Wenigstens im Mittelalter, wenn nicht noch früher. Aber es war so, im Zusammenhang mit der russischen Revolution 1917, die Kommunisten zur Macht kamen. Und da gab es ja auch große Judenverfolgungen in der Zeit. Und da sind viele Juden geflohen nach China. Bis ganz rüber in den Osten. Und auch vor den Nazis sind Juden geflohen aus Europa ins Land der Chinesen. Und die dachten, dort sind wir dann in Sicherheit. Ja? Und dann kam nach dem Zweiten Weltkrieg 1949 die kommunistische Revolution. Und so sind die, die vor dem Kommunismus geflohen sind in Russland, sind von der Regen in die Traufe gekommen. Und dann sind wieder Tausende von Juden aus China ausgewichen. Und da sind dann eben Juden aus dem Land der Chinesen nach Israel gekommen. Und so hat sich das Wort erfüllt in der heutigen Zeit. Und natürlich, das muss man im Zusammenhang sehen mit all diesen vielen anderen Stellen, wo die Bibel konkret sagt, nicht nur Gott wird sie, Hesekiel 36, 24, aus allen Ländern heimbringen in ihr Land, sondern es gibt auch viele Stellen, die ganz konkret sagen, woher. Zum Beispiel aus dem Land Hama, aus Syrien, in Jesaja 11, 11. Und sie werden kommen aus Assur, dem heutigen Irak. Sie werden kommen aus Mitzrayim, aus Ägypten und so weiter. Die Bibel sagt ganz konkret, und wir können das alles schön nachweisen heute. Jawohl, so viele Tausend sind aus Syrien gekommen, so viele aus dem Irak, über 100.000. Und dann so viele Tausend aus Ägypten, so viele Tausend aus dem und dem Land, das die Bibel ganz konkret erwähnt. Und hier unter diesen vielen geografischen Angaben das Land der Sinim. Hat sich alles eindrücklich erfüllt. Aber noch etwas. Diese werden von fern her kommen. Und zwar haben wir gesehen, dass das weist auf die Südrichtung hin. Ja, übrigens schon haben wir auch in Jesaja 43 gefunden, nicht wahr? Dass Gott sie aus dem Süden holt. Ja, und in unserer Zeit sind Tausende von Juden aus Südafrika nach Israel heimgekehrt. Und wenn man von Jerusalem auf dem gleichen Längengrad runtergeht, kommt man direkt nach Südafrika. Und das ist der extremste, südlichste Punkt vom Land Israel aus, wo es noch Menschen gibt, die wirklich da wohnen. Ja? Und das hat sich auch so eindrücklich erfüllt. Und eben, wenn es ja in diesem Vers um die Extreme geht, dann ist eben auch der Osten, das Land der Sinim, wirklich das Extrem im Osten. Ja, dann müssen wir also beim Westen und beim Norden auch an Extreme der Welt denken. Und wenn wir von Jerusalem raufgehen, auf dem gleichen Breitengrad, in das Land, das schon in Jeremia 31 genannt wird, das Land des äußersten Norden, dann landen wir in Russland. Und von dort sind sie ja in besonders großer Zahl gekommen, in unserer Zeit. Ab 1989, nach dem Sturz der Sowjetunion, ist ja eine Million zurückgekehrt aus dem Land des äußersten Nordens. Und was ist mit dem Westen? Ja, natürlich gehen wir von Israel rüber in die Extreme und sehen, wie viele Zehntausende sind aus den USA und aus Kanada gekommen, aus dem Westen von Israel ausgesehen. Gerade rüber. Das geht wunderbar auf. Und dann, Vers 13, zeigt eben die Segnung des tausendjährigen Reiches. Jubelt ihr Himmel und frohlocke du Erde und ihr Berge brecht in Jubel aus, denn der Herr hat sein Volk getröstet und seiner Elenden erbarmt er sich. Das kommt noch. So weit sind wir noch nicht. Aber Vers 14, und Zion, der Tempelberg in Jerusalem, der dann auch der Stadt Jerusalem seinen Namen gibt. Und Zion sprach, der Herr hat mich verlassen. Und der Herr hat meiner vergessen. Ja, wenn wir die Geschichte Jerusalems anschauen in den letzten 2000 Jahren. Im Jahr 70 haben die Römer Jerusalem zerstört und den Juden entrissen. Und in weiteren Jahrhunderten war es nur schon etwas Besonderes, wenn Juden überhaupt in Jerusalem hausen konnten. Aber es war, wie der Herr Jesus sagt, von den Nationen zertreten. Lukas 21. Immer durch die Jahrhunderte hindurch waren die Heiden, die nichtjüdischen Völker, die Jerusalem besessen haben. Und in den letzten 400 Jahren der osmanischen Herrschaft der Türken über den Nahen Osten, da war Jerusalem eine heruntergekommene Stadt in einem so miserablen Zustand. Ich meine, im 19. Jahrhundert merkten die Türken, Jerusalem ist so katastrophal dran, wir brauchen Hilfe von englischen Ingenieuren. Und dann kamen so gute Leute wie diese Archäologen des 19. Jahrhunderts, die dann Jerusalem archäologisch etwas verdeckt und versteckt gründlich untersucht haben. Das waren Ingenieure aus England, die den Auftrag hatten, das ganze Wasserversorgungssystem von Jerusalem zu revidieren. Die Stadt Jerusalem konnte wirklich sagen, der Herr hat mich verlassen und der Herr hat meiner vergessen. Und Gott sagt, könnte auch eine Frau ihres Säuglings vergessen, dass sie sich nicht erbarmte über den Sohn ihres Leibes. Das ist etwas, was Gott der Frau ganz natürlicherweise in sie hineingelegt hat. Diese natürliche Liebe und Hingabe zu einem Säugling, den sie geboren hatte. Diese 9 Monate, während der eine Frau ein Kind unter dem Herzen trägt, das verändert eine Frau total. Und dann der Moment der Geburt nochmals. Das ist unglaublich, was geschieht. Das sieht man ja auch bei jungen Frauen. Denken, ich, ein Baby. Das könnte ich mir nie vorstellen. Lassen wir die reden. Die sollen zuerst ein Baby haben und dann gebären. Und es ist eigentlich ganz normal. Dann passiert es. Spätestens dann. Das ist etwas ganz Gewaltiges. Diese Liebe zum Kind. Und so sagt Gott, könnte auch eine Frau ihres Säuglings vergessen, dass sie sich nicht erbarmte über den Sohn ihres Leibes. Aber es gibt sogar da Ausnahmen. Und dann sagt Gott, sollten selbst diese vergessen, ich werde deiner nicht vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind beständig vor mir. Das ist so interessant, dieses Wort, weil das Wort für einzeichnen, ich habe das ja auf dem Skript aufgeführt, heißt auf Hebräisch Chakak. Chakak heißt einschreiben durch eingraben. Also so wie ein Bildhauer die Buchstaben förmlich aus dem Gestein hervorholt durch eingraben. Und Gott sagt zu Jerusalem, zu Zion, ich habe dich in meine beiden Handflächen eingezeichnet. Und eben als der Herr Jesus damals an diesem einen Tag, an diesem Freitag im Frühjahr 32 nach Christus gekreuzigt wurde und die Nägel wurden durch seine Hände hindurchgetrieben, da ist der Herr Jesus gestorben für sein Volk Israel. Und wir werden das in Jesaja 53 dann eindrücklich wiederfinden, diesen Gedanken. Und auch im Blick auf alle Menschen aus allen anderen Völkern. Und so kann Gott sagen, siehe, ich habe dich in meine beiden Handflächen eingezeichnet. Und wenn wir dann eben daran denken, wie der Herr Jesus am Auferstehungstag, am ersten Tag der Woche, Johannes 20, inmitten der Jünger erscheint, die aus Furcht die Türen verschlossen hatten, plötzlich steht der Auferstandene körperlich in ihrer Mitte und sagt, Shalom Alechem, Friede euch. Und dann zeigt er ihnen seine Hände und Füße und dann heißt es, da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Das war der Beweis seiner Liebe, dass er jeden Einzelnen so geliebt hat eben und sich selber für ihn hingegeben hat. Wie das der Apostel Paulus in Galater 2, Vers 20 sagt, der Sohn Gottes, der mich geliebt, ganz persönlich. Der Herr ist nicht einfach pauschal gestorben, sondern ganz persönlich der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und das darf jeder Gläubige so mit Paulus sagen. Und denken wir in diesem Zusammenhang auch an Psalm 22, Vers 17, dieser Kreuzespsalm, in dem wir die Stimme des Messias hören, der sagt, Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Und wenn dann der Herr Jesus einmal wiederkommen wird, in der Zukunft, Sacharja 12, Vers 10, da heißt es, und sie werden auf mich blicken. Und zwar geht es dort um das Volk Israel. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Dieses Wort werden dann über ihn wehklagen. Dieses Wort wird übrigens in Johannes 19, 34 bezogen auf den Speerstich, den ein Soldat dem Herrn beigebracht hatte am Kreuz. Und zwar, als er schon gestorben war und das Blut hat sich schon gesenkt, sodass es sich geteilt hat in die Flüssigkeit und den roten Teil, darum kam Wasser und Blut heraus. Das war der medizinisch eindeutige Beweis, dass der Tod eingetreten war. Nichts von Scheintod. Und eben, wenn der Herr Jesus wiederkehren wird, auch in der Zukunft, wird er immer noch diese Zeichen tragen in Händen und Füßen und in der Seite, so wie das sichtbar war, auch nach seiner Auferstehung in der Mitte der Jünger. Und das ist der Beweis für seine Liebe. Nur ein kleiner Exkurs zum Hohen Lied. Das Hohe Lied beschreibt ja eine sehr schöne Beziehung von Mann und Frau in der Ehe, am Anfang der Ehe. Und es geht tendenziell, geht die Liebe aufwärts. Aber es gibt einen totalen Tiefpunkt in Kapitel 5. Als er nachts heimkehren will und sie sagt sich, oh, wieder aufstehen. Und dann plötzlich sieht sie seine Hand in der Luke, durch die man kontrollieren konnte, wer vor der Tür steht. Und dann steht sie doch auf, macht auf und er ist dann verschwunden. Sie sagt, ich war außer mich, mehr als er redete. Und dann geht sie hinaus nachts und sucht den, den ihre Seele liebt. Und also an diesem Tiefpunkt angelangt, wo sie einfach zu faul war, um aufzustehen, kommt dann nachher umso mehr der Höhepunkt. Die Beschreibung nachher von ihrem geliebten Mann ist die schönste Beschreibung im ganzen Hohen Lied. Und so ist es auch ein Gleichnis, wie eben unsere Beziehung zum Herrn, dass die eben auch solche Tiefpunkte erreichen kann, wo wir so lethargisch werden und faul für den Herrn und seine Sache. Und dann, was war das Entscheidende? Der Geliebte zeigt seine Hand. Und die Hand ist ja an sich schon etwas sehr, sehr Individuelles und Persönliches, ja? Und jeder Mensch hat eine ganz andere Art von Hand, ja? Und, aber wenn wir bei dem Herrn Jesus denken, in solchen Momenten will er uns auch wieder seine Hand zeigen mit den Malen seiner Leiden. Und das soll wieder ganz neu unsere Liebe und Hingabe an ihn wecken. Indem wir eben denken an diesen Vers, auf uns anwenden, Jesaja 49, 16. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. In Momenten, wo wir uns sagen, wo ist der Herr, warum hilft er nicht? Dann dürfen wir denken, seine Liebe ist unveränderlich. Sie ist so groß, dass er bereit war, ans Kreuz zu gehen. Vers 17. Deine Kinder eilen herbei. Deine Zerstörer und deine Verwüster ziehen aus dir hinweg. Erhebe ringsum deine Augen und sieh. Sie alle versammeln sich, kommen zu dir. So wahr ich lebe, spricht der Herr, du wirst sie alle wie ein Geschmeide anlegen und dich damit gürten wie eine Braut. Denn deine Trümmer und deine Wüsten und dein zerstörtes Land, ja, nun wirst du zu enge werden für die Bewohner und deine Verschlinger werden ferne sein. Die Kinder deiner Kinderlosigkeit werden noch vor deinen Ohren sagen, der Raum ist mir zu enge, mache mir Platz, dass ich wohnen möge. Und du wirst in deinem Herzen sprechen, wer hat mir diese geboren? Da ich doch der Kinder beraubt und unfruchtbar war, verbannt und umherirrend. Und diese, wer hat sie großgezogen? Siehe, ich war ja allein übrig geblieben. Diese, wo waren sie? Also Gott sagt hier, es kommt der Tag, wo all deine Feinde und Zerstörer dein Land nicht mehr betreten werden. Dann kommt der Friede. Nicht durch Verhandlungen, von Europa, USA und Russland und so weiter. Nein, eben, Gott wird eingreifen zugunsten von Israel. Und der Tag wird kommen, wo diese Zerstörer und Verwüster, die werden wegziehen. Und dann wird Zion um sich herumschauen und sagen, woher kommen all diese vielen? Ich war ja der Kinder beraubt. Wenn wir denken, schon vor 2000 Jahren war ja das Volk Israel, das waren mehrere Millionen, die im Land Israel wohnten. Und heute zählt man weltweit, zählt man etwa 14 Millionen Juden. Die wurden so oft verfolgt und dezimiert durch die Jahrhunderte hindurch, dass es nur 14 Millionen sind. Die könnten eigentlich, wäre all das nicht gewesen mit Judenvernichtung, das könnte eine riesige Nation sein. Aber Gott sagt hier, schau, deine Feinde werden wegziehen und all deine Kinder werden kommen und du wirst dich schlussendlich fragen, wer hat mir diese da geboren? Es werden so viele sein. Und das heißt also, ab dem tausendjährigen Reich, wenn der Herr Jesus regieren wird und das Land Israel völlig wiederherstellen wird, wird Jerusalem sagen, der Raum ist mir zu enge. Mache mir Platz, dass ich wohnen möge. Und du wirst in deinem Herzen sprechen. Wer hat mir diese da geboren? Also, es wird ein Platzproblem werden. Israel wird sich so vermehren. Heute sind es bereits 5 Millionen. Man bedenke, im Jahr 1800 war der Tiefpunkt erreicht. Durch all die Jahrhunderte hindurch wurden die Juden vertrieben aus ihrem Land. Durch die Römer zuerst und dann durch die Muslime. Und dann 1800 gab es noch 5000 Juden im Land. Es gab nie keine Juden. Aber die meisten waren in der Zerstreuung. Aber der Tiefpunkt, 5000 Juden. Und dann 1882 kam die erste Welle, 1904 die zweite und so weiter. 1919 die dritte. Und heute sind es 5 Millionen. Aber es ist noch nicht dieser Moment erreicht. Da gäbe es noch viel Land im Negev. Da kann man alles noch besiedeln. Und die Wüste kann man dort zum Aufblühen bringen. Man ist ja dran und drückt die Wüste weiter zurück. Also da kann man, noch so viele Leute da unterbringen. Alles im Prinzip kein grundlegendes Problem. Aber in Hesekiel 48 werden die Grenzen Israels angegeben im tausendjährigen Reich. Und da steht vom Bach Ägyptens bis zum Euphrat. Der Bach Ägyptens, nicht zu verwechseln mit dem Strom Ägyptens, Nahar Mitzrayim, das ist der Nil. Nein, Hesekiel 47 sagt vom Bach Ägyptens, das ist das Wadi El Arish, in der Negev-Wüste, ganz in der Nähe von der heutigen Grenze zwischen Israel und Ägypten. Von dort an bis zum Euphrat, das heißt über große Gebiete von heute Libanon und Syrien, natürlich Gaza, Westjordanland und Golan ist dann alles mit eingeschlossen. Obwohl in Hesekiel 47 gesagt wird, die Menschen aus anderen Völkern, die im Land geboren waren und Kinder gezeugt haben, die werden den Eingeborenen in Israel gleich geachtet werden. Da haben wir eine göttliche Regelung. Das ist nicht einfach unbedeutend, wenn man seit einigen Generationen in diesem Land gelebt hat. Und die werden dann sogar gleichgestellt werden. Ja, aber das Land wird hinaufgehen bis zum Euphrat. Und da haben sich manche schon gefragt, aber wieso steht denn Hesekiel für das Land Israel nur vom Bach Ägyptens in der Negev-Wüste, wo man noch sehr viel besiedeln kann? Ja, weil wir haben das ja schon gefunden in, ich gebe nur die Stelle an, Jesaja 35, dass im tausendjährigen Reich die Wüste aufblühen wird. Das wird alles fruchtbar werden, da wird man besiedeln können. Aber manche fragen, wieso steht denn bei Abraham in 1. Mose 15, dass Gott seine Nachkommenschaft das Land gibt vom Strom Ägyptens bis zum Euphrat? ja, das muss man zeitlich gestaffelt sehen. Am Anfang des tausendjährigen Reiches wird es reichen, wenn man die Städte baut von Wadi El Arish über Beersheba rauf, über Tel Dan hinaus, Libanon, Syrien bis zum Euphrat, wird alles reichen. Aber es wird eine solche Vermehrung geben im tausendjährigen Reich, dass es dann nicht mehr reicht. Es ist mir zu enge. Und dann wird die Sinai-Halbinsel, wie man auch noch besiedeln können. Weil eben die Wüste nach Jesaja 35 alles aufblüht. Gott wird einen Segen bringen über diese Erde und das Land kann man alles ausnutzen. Es ist ja nicht ein Raumproblem im Nahen Osten. Nicht wahr? Die arabische Welt um Israel herum hat über 600 Mal mehr Land als das Land Israel. Aber so viel davon ist Wüste. Das müsste man einfach anpflanzen. Und Israel ist ja heute führend im Umwandeln von Wüste in fruchtbares Land. Und die würden schon helfen, wenn man wollte. Die exportieren ja dieses Wissen auch in die dritte Welt, um die Wüste in Hungergebieten zurückzudrängen. Es ist nicht ein Raumproblem. Und eben die Sinai-Insel wird dann auch, Halbinsel wird dann auch dazu kommen. So wird eben schließlich die Verheißung an Abraham wahr werden vom Strom Ägyptens, Nahar Mitzrayim, und nicht nur wie am Anfang, Nachal Mitzrayim, vom Bach Ägyptens rauf. Ja, und dann gehen wir weiter zu Vers 22. So spricht der Herr, der Ewige. Siehe, ich werde meine Hand zu den Nationen hin erheben und zu den Völkern hin mein Panier aufrichten. Und sie werden deine Söhne im Busen bringen und deine Töchter werden auf der Schulter getragen werden. Und Könige werden deine Wärter sein und ihre Fürstinnen deine Ammen. Sie werden sich vor dir niederwerfen mit dem Antlitz zur Erde und den Staub deiner Füße lecken. Und du wirst erkennen, dass ich der Herr bin. Die auf mich harren, werden nicht beschämt werden. Hier haben wir einen prophetischen Hinweis auf die allerletzte Rückführung von Juden aus aller Welt ins Land Israel. Ich meine, es gibt Leute, die sagen, also das mit Israel und Endzeit, das ist alles Erfindung. Alle diese Prophezeiungen über die Rückkehr der Juden, das bezieht sich nicht auf unsere Zeit. Das hat sich schon früher, schon längst erfüllt. Und dann sagen sie, wenn man sagt, ja, aber jetzt geschieht es ja vor unseren Augen. Die kommen aus allen Nationen der Welt, aus allen 5 Kontinenten. Über 3 Millionen sind zurückgekehrt. Das ist genau so, wie die Bibel das sagt. Dann sagen sie, ja gut, wenn das ein Endzeitzeichen sein soll. Es gibt ja 14 Millionen Juden weltweit. Und bis heute sind es jetzt 5 Millionen im Land. Wie lange wird das noch gehen, bis alle diese Juden auch aus New York und überhaupt USA kommen, denen gefällt es dort? Oder immer dort, wo es ihnen gut geht, da wollen sie nicht heim. Der Hauptgrund für Heimkehr war in unserer Zeit Judenverfolgung. Seit 1882. Ja, und dann muss man so antworten. Die Bibel sagt nirgends, dass vor der Wiederkunft Christi alle Juden heimkehren ins Land. Sie sagt nur, dass vor der Wiederkunft Christi werden sie heimkehren aus aller Welt. Aber nicht alle. Das, was geschehen ist, reicht schon. Und ausdrücklich in Hesekiel 39, wenn Gott den letzten Feind demütigen wird, und zwar so, dass Gott sagt in Hesekiel 39, von jetzt an werde ich meinen Namen nicht mehr entweihen lassen unter den Nationen. Wenn Gog und Magog, das wird der allerletzte Angriff sein, nicht der nächste, der allerletzte, Gott sagt, und dann werde ich meinen Namen nicht mehr entweihen lassen. Und dann steht dort am Ende von Kapitel 39, bevor dann in den letzten Kapiteln, die dann folgen, 40 bis 48, da wird nur noch die neue Landverteilung beschrieben, der neue Tempel, geht es nur noch um das tausendjährige Reich. Und dort am Schluss von Hesekiel 39 sagt Gott, dass er alle, die noch zurückgeblieben sind unter den Nationen, die wird er dann sammeln und heimbringen. Das heißt also, die letzte Heimführung wird erst geschehen, wenn der Herr Jesus, der Messias, der König der Welt, wieder da ist, zurück. Und darauf bezieht sich das auch hier, wenn die Völker der Welt in dieser Art helfen werden, die Letzten noch heimzubringen. Und Könige werden deine Wärter sein und ihre Fürstinnen deine Ammen. Sie werden sich vor dir niederwerfen. Und man denkt, vor diesem Volk, das man so gehöhnt und geschmäht hat, wie kein anderes Volk in dieser Welt. Und Gott sagt, der Moment wird kommen, sie werden sich vor dir niederwerfen. Und er sagt, die auf mich harren, sollen nicht beschämt werden. Gott wird all seine Verheißungen erfüllen. Und da dürfen wir immer wieder daran denken, wenn Gott auch alle Verheißungen für Israel erfüllt, dann erfüllt er auch alle Verheißungen, die er uns gemacht hat in seinem Wort. Aber harren bedeutet, dass es eben nicht einfach so schnell kommt, sondern dass man oft eben auch getestet und geprüft wird im Vertrauen. Aber es lohnt sich. Die auf mich harren, werden nicht beschämt werden. Und dann kommen die letzten Verse, die beschreiben Israels Erlösung aus der Hand seiner Feinde. Sollte wohl einem Helden die Beute entrissen werden? Oder sollten rechtmäßig Gefangene entrinnen? Ja, so spricht der Herr. Auch die Gefangenen des Helden werden ihm entrissen werden. Und die Beute des Gewaltigen wird entrinnen. Und ich werde den bekriegen, der dich bekriegt. Und ich werde deine Kinder retten. Und ich werde deine Bedrücker speisen mit ihrem eigenen Fleisch. Und von ihrem Blut sollen alle trunken werden, wie von Most. Und alles Fleisch wird erkennen, dass ich, der Herr, dein Heiland bin. Und ich, der mächtige Jakobs, dein Erlöser. Also hier geht es um die Verheißung, dass Israel einmal in der Zukunft befreit wird aus der Hand aller Feinde. Und diese Stelle können wir sehr schön anwenden auf die Befreiung von uns Gläubigen in der heutigen Zeit aus der Hand Satans. Nicht wahr? Der Herr Jesus beschreibt ja in Matthäus 12, dass Beelzebub, der Oberste der Dämonen, dass er beschreibt ihn dort als den Starken, eben wie ein Held, der ein Königreich hat. Und der Herr Jesus erklärt auch, dieses Königreich ist nie gegen sich selbst entzweit, sonst würde es untergehen. Es ist ein mächtiges Königreich, aber Kolosser 1, Vers 12 bis 15 beschreibt so schön die Erlösung, die Befreiung, die geschieht, wenn jemand sich bekehrt. Ich lese aus Kolosser 1, Vers 12. Und nicht wahr, wenn wir an unsere Vergangenheit denken, so waren wir rechtmäßig Gefangene. Wir waren wirklich Sünder und wir wollten sündigen. Es ist ja keiner da, der sagen könnte, ich wollte eigentlich nie sündigen. Ich habe es einfach so gemacht, weil der Teufel das wollte. Nein, wir haben alle ganz bewusst gesündigt in unserem Leben. Und wir waren rechtmäßig Gefangene. Aber Kolosser 1, Vers 13 sagt, von Gott, dem Vater, Vers 12 schon, danksagend dem Vater, der uns fähig gemacht hat zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in welchem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Und hier ist ganz wichtig zu sehen, der uns errettet hat, ist im Griechischen ein Aorist, der eine Handlung, eine punktuelle abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit beschreibt. Das heißt, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis, das ist ein abgeschlossener Akt, wo jeder Bekehrte sagen kann, das ist geschehen. Satan hat keinerlei Anrechte mehr an mich. Das ist sehr wichtig, weil in der Seelsorge sieht man immer wieder Gläubige, die mit Dingen vielleicht Probleme haben und die glauben nicht wirklich, dass sie ganz befreit sind. Und da hat der Feind natürlich eine Ansatzstelle. Wenn sie das nicht im Glauben wirklich erfassen, ja, dann haben sie auch das Gefühl, irgendwie, es funktioniert einfach nicht. Man muss das wirklich im Glauben als Tatsache ergreifen. Gott sagt, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und nochmals ein solcher Auer ist und versetzt hat in das Reich, das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Wir haben gewechselt von dem Reich der Schlange in das Königreich des geliebten Sohnes. Beides abgeschlossen. Das sind Tatsachen, die der Gläubige so in Anspruch nehmen darf und muss. Wir gehen noch 5 Minuten weiter zu Kapitel 50. So spricht der Herr: Wo ist der Scheidebrief eurer Mutter, mit dem ich sie entließ? Oder welchem von meinen Gläubigen habe ich euch verkauft? Siehe, um eurer Missetaten willen seid ihr verkauft. Und um eurer Übertretungen willen ist eure Mutter entlassen. Das ist ein sehr trauriges Thema. Gott spricht hier über Scheidung von Israel. Nicht wahr? Als Gott Israel aus Ägypten herausführte und die Israeliten hinter der Schechina, der Wolkensäule, her marschiert sind durch die Wüste bis zum Berg Sinai, das war die Zeit der Liebe. In Jeremia 2 wird das so beschrieben, Jeremia 2, Vers 1, und das Wort des Herrn geschah zu mir also: Geh und rufe vor den Ohren Jerusalems und sprich, so spricht der Herr, ich habe dir gedacht, die Zuneigung deiner Jugend, die Liebe deines Brautstandes, dein Wandeln hinter mir her in der Wüste, im unbesäten Land. Israel war heilig dem Herrn. Und da wird also gesagt, das war der Brautstand. Und dann kamen sie zum Berg Horeb, zum Berg der Gesetzgebung, und da hat Gott den Bund geschlossen mit Israel. Und dieser Bund wird in der Bibel beschrieben als ein Ehebund. Gott hat die Nation Israel geheiratet. In Jeremia 31, wo es um den neuen Bund geht, wird darauf hingewiesen, wie das war beim ersten Bund. Und da wird auch wieder klar gemacht, dieser Bund, da wurde Gott Israels Ehemann. Aber Israel hat Untreue begangen. Hurerei. Hurerei im wörtlichen Sinn ist ja eine außereheliche Beziehung. In Tat umgesetzt. Und bis zum Geschlechtsverkehr. Und das greift den Ehebund an in der Wurzel, im Fundament. Was da kaputt geht, kann man sich gar nicht vorstellen. Darum wird diese Sünde des Ehebruchs so schlimm taxiert in der Bibel. Und nun lesen wir in 5. Mose 25, da sagt Gott, wenn ein Mann seine Frau entlässt, weil sie etwas Schändliches begangen hat, dann muss er ihr einen Scheidebrief mitgeben. Und da hat man im Judentum dann darüber diskutiert, was bedeutet das eigentlich? Was ist etwas Schändliches? Aufgrund dessen eben eine Scheidung denkbar ist. Und da hat die eine Schule der Pharisäer, die Schule von Hillel, gelehrt, etwas Schändliches ist zum Beispiel, wenn eine Frau das Essen verbrennt. Dann, das wäre ein Grund für eine Ehescheidung. Und es gab die andere Schule, auch Pharisäerschule von Schamai, also war das gerade in der Zeit bevor der Herr Jesus aufgetreten ist, die Schule von Schamai hat gelehrt, nein, etwas Schändliches ist Ehebruch. Also vollzogener Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe, neben der Ehe. Und nur dann. Und dann sehen wir, in Matthäus 19 wird diese Frage dem Herrn Jesus vorgestellt, wie er das betrachtet. Und dann sagt er, dass Gott die Ehescheidung nicht will. Und er hat sie nur zugelassen wegen eurer Herzenshärtigkeit. Und er macht ganz klar, von Anfang an hat Gott einen Mann und eine Frau zusammengefügt. Das ist die Schöpfungsordnung, die für alle Zeiten gilt. Nur ein Mann und eine Frau. Und die sind ein Fleisch und das ist für das ganze Leben. Aber dann sagt der Herr Jesus, in dem Fall von Hurerei ist eine Ehescheidung möglich. Und damit erklärt er, dass die Auslegung von Schamai war korrekt. Und das sagt der Herr Jesus auch in Matthäus 5, 32, wer seine Frau entlässt, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass sie Ehebruch begeht. Weil sie ist geschieden und denkt, ja gut, wenn ich jetzt geschieden bin, dann kann ich mich wieder verheiraten. Aber vor Gott ist diese Auflösung der Ehe ja gar nicht anerkannt. Und darum, wenn sie dann einen anderen heiratet, ist dieser Akt ein Bruch des früheren Bundes. Aber der Jesus sagt, außer aufgrund von Hurerei, das ist eine Ausnahme. Dann wird das Eheband so im Grundsatz angetastet, dass eben eine Scheidung möglich ist und diese Scheidung gilt vor Gott. Und da sehen wir, Gott sagt also, wo ist der Scheidebrief eurer Mutter? Gott hat Israel entlassen wegen Ehebruch, weil sie anderen Göttern nachgegangen sind. Und das erste und zweite Gebot der Tora, der 10 Gebote, du sollst keine anderen Götter neben mir haben und keine Götzenbilder verehren, gebrochen haben. Und so hat Gott Israel entlassen. Jetzt machen wir eine halbe Stunde Pause und dann erkläre ich, wann diese Ehescheidung stattgefunden hat.